Herzlich willkommen zur 54. Folge des Belebu-Podcasts von den beleuchteten Brüdern. Und wir müssen diese Folge starten mit einer schlechten Nachricht. Heute sind wir wieder nur zu zweit.
Ja.
Denn Benny, dein Papa ist heute nicht da.
Es klingt so, als wenn er gestorben wäre.
Er ist nicht mehr unter uns. Er sitzt nicht mit uns an diesem Tisch, wie du mit mir an einem Tisch sitzt. Das freut mich sehr. Ich heiße dich herzlich willkommen in dieser Folge. Hallo.
Danke. Ich habe richtige Retro-Vibes, weil wir lange nicht an diesem Tisch, wir sind bei dir zu Hause,
ja,
aufgenommen haben. Wir haben keinen Ersatzgast dabei, kein Huhn, das ins Mikrofon gackert.
Ja.
Nur eine Katze, die hinter uns schnurrt, als wenn ich pupsen würde.
Schnarcht.
Habe ich schnurrt gesagt?
Ja.
Sie schnarcht.
Sie schnarcht ein bisschen und ich dachte, das wäre ein Pups von Benny gewesen. War es aber nicht. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt in unser kleines Herzensprojekt. Und Benny, ich möchte, bevor ich dich frage, wie es dir geht, dafür sorgen, dass es dir gut geht.
Mhm.
Das ist doch mal klug, mhm, oder? Dass man vorher dafür sorgt, dass die Antwort gut sein, mhm, wird. Ich habe nämlich eine liebe Rückmeldung bekommen zu unserem Podcast im ganz Allgemeinen. Und zwar von meiner Kommilitonin Melli. Melli, liebe Grüße an dieser Stelle.
Melli für Melanie?
Ja, genau.
Smarter Move, dass du dich Melli nennst, finde ich.
Manchmal auch Melle.
Das finde ich cool.
Melle ist auch cool.
Melle, ne? Ist ein bisschen norddeutsch.
Ja, wobei, wenn ich jetzt Melle nur hören würde, so als Name, ich weiß nicht genau warum, da habe ich aber eher so eine dicke Frau vor Augen.
Ist ja auch okay.
Ja, passt dann aber nicht.
Ist sie nicht.
Nee.
Also wenn ich eine Frau treffen würde, wie würde sie mir als Melle vorstellen oder ihre Freunde und Freundinnen würden sie Melle nennen, das ist instant erstmal ein Pluspunkt.
Erstmal sympathisch.
Ja,
ne?
Und das ist bei Namen nicht leicht.
Das stimmt. Ja, also unsere Melle ist nicht dick, die ist ein kleiner Warrior. Und die hat mir gestern eine Sprachnachricht geschickt und hat darin gesagt, dass sie durch unseren Podcast mehr gelernt hat als in 2 Semestern Studium.
Das studiert sie.
Medizinpädagogik, so wie ich.
Da habe ich viel zu beigetragen. Ich bin alter Medizinfachexperte. Übers Leben oder über Medizin?
Übers Leben.
Ach, wie schön. Da kann ich was zu beitragen.
Ich glaube, weder du noch ich können ihr was über Medizin beibringen. Die hat echt Ahnung. Aber sie hat gesagt, sie hat viel bei uns gelernt. Und vor allem war ihr Beispiel, dass sie durch uns erst gelernt hat, dass Let It Go eine richtig geile Empowerment-Ballade ist.
Ja, Mann.
Und sie sagt, das hilft ihr sehr durch ihren aktuell wohl nicht so schönen Alltag durch. Und das, finde ich, ist eine sehr tolle, sehr ehrliche Rückmeldung. Und dafür möchte ich mich bedanken.
Alles Gute für dich, Melle.
Benny, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, danke.
Hat funktioniert, oder?
Ja.
Ich kann noch mal was Neues zu Let It Go erzählen.
Bei der Gelegenheit. Beim Disney Verlag.
Nee, ich hatte das vorher tatsächlich schon. Also Disney Verlag, ich dachte bei Melle, weil wir jetzt noch mehr über Let It Go reden. Nein, ich habe noch mal recherchiert über diesen Song, weil er mich auch nicht loslässt. Das war völlig unbeabsichtigt. Das ist ja der Beste.
Ja.
Oh.
Lass ihn so stehen. Weiter geht's.
Kannst du das Gain ein bisschen runterdrehen? Das erscheint mir, wenn wir lachen, sehr laut.
Wird jetzt runter vielleicht ist in Richtung des... Ja.
Ja, genau. Let It Go. Wusstest du, dass der Song so gut ist, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Film so ist, wie er ist?
Nein.
Weil... im Originalskript war Elsa eher angelegt wie im Originalmärchen von Hans Christian Andersen, nämlich kaltherzig und unsympathisch und einfach ja so wie die Antagonistin der Geschichte.
Mhm.
Und dann wurde für den Film aber etwas unabhängig von dem Charakter der Elsa, wie sie eigentlich sein sollte, Let It Go geschrieben. Und die Schreiberlinge dahinter fanden das so gut, dass sie damit der Song passt.
Die haben über den Song
Elsa,
den
Film verstanden. Die haben über, ja.
Die und Elsa verstanden.
Die haben Elsa verstanden, obwohl der Film Elsa nicht verstanden hatte, haben eine bessere Elsa kreiert und nur deswegen gibt es die, wegen des Songs.
Sonst wäre auch der zweite Teil niemals so geschrieben, wie er geschrieben ist. Denn das passt ja total, also, ja, interessant.
Das doch mal.
Wir sind jetzt von unserem wöchentlichen Politik-Talk und unserem wöchentlichen Anna-Elsa-Talk. Anna darf auch nicht übersehen werden in dem Ganzen. Sie ist auch eine sehr wichtige Figur.
Das stimmt, man spricht vermehrt über Elsa, aber weil sie auch einfach den Song
performt. Wir haben jetzt zu Ostern hat der Osterhase ein kleines Kinderspiel gebracht, wo Olaf vom Wind im Wald verstreut wird, so ein Brettspiel, so diese kleinen Ravensburger, kannst du diese kleinen Mini-Boxen. Und da kann man dann helfen, als einer der vier Figuren, Sven, Elsa, Anna und Christoph. Und Elsa ist immer gleich weg und Sven ist auch immer gleich weg. Und deswegen nehme ich dann immer Anna. Und das tut mir ein bisschen für Christoph leid, aber ich will auch nicht, dass Anna einfach so unter die Räder kommt.
Ja,
denn Anna ist eigentlich, der Film hat kein Lied. Der Film hat zwei Leads mindestens. Und Sven
und,
auch
noch. Und ein gutes Lied.
Viele gute Lieder.
Viele gute
Lieder. Ich finde auch die anderen Lieder, genauso wie Anna unter Elsa ein bisschen in dem Schatten steht, stehen auch die anderen Lieder in dem Schatten von Let It Go, zu Unrecht.
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube zum Beispiel, Willst du einen Schneemann bauen, hat einen ganz ähnlichen Impact, zumindest in der Fanszene. Das hat die fantastische Textzeile, Willst du einen Schneemann bauen
oder
vielleicht was anderes bauen.
Das ist so sogar im Deutschen besser.
Das ist so also süß auch, weil das ja von einem Kind performt und gesungen wird. Ja. Und so würde halt ein Kind auch reimen.
Ja.
Das so reime ich heutzutage noch, ehrlich gesagt. Von daher, Chapeau, auch da gut abgeliefert, Disney.
Toll.
Ja, was das alles hergibt für auch positive Vibes.
Ja.
Aber mal gucken, ob ich auch was Negatives habe.
Ich wüsste gerne, hast du irgendwas gehört zu unserer letzten, ganz noch frischen, aktuellen Folge schon?
Gar nichts.
Erstaunlich.
Gar nichts. Oh, das ist jetzt eine Woche her fast, dass die, wir können Kontext schaffen, dass sie veröffentlicht wurde. Es ist Donnerstag, der 8. April, 21.47 Uhr, also kurz vor Veröffentlichung dieser Folge. Und in dieser ganzen Woche, die jetzt unsere Special-Folge, die erste mit Gast erschienen ist, gab es gar nichts.
Naja, es gab Rückmeldungen bei uns im
Discord. Aber da mussten wir nachfragen.
Aber dann war sie sehr positiv.
Dann war sie positiv. Aber ich glaube, das lag vor allem an unserem Gast.
Und mir wurde auch nochmal recht gegeben in der ganzen Ostersamstag, Ostersonntag-Frage. Ich habe das nochmal recherchiert, ne? Ich hatte einfach voll recht. Beziehungsweise mein Vater hat einfach voll keine Ahnung gehabt. Ja, der immer behauptet, dass irgendwas noch davor. Ich habe extra noch gefragt, ist das vor Freitag noch? Ist falsch.
Ist falsch?
Also korrekt ist tatsächlich, dass das, was wir als Ostersamstag nennen, nämlich der Tag vor Ostersonntag, eigentlich der K-Samstag
ist. Damit hat er ja eingestiegen.
Gesagt. Er hat aber gesagt, dass der Ostersamstag der Samstag davor ist. Es ist ein weiter Samstag danach.
Oh, das ist
ja
krass.
Und tatsächlich ist es aber so, dass es einfach nur gedroppt ist, ich habe Ahnung, weil ich mal irgendeinen Artikel irgendwo gelesen habe, ist, weil alle den K-Samstag als Ostersamstag bezeichnen und der eigentlich Ostersamstag nirgendwo eine Rolle spielt, außer bei den ganz Die-Hard-Christen, mit denen wir nun wirklich nichts zu tun haben. Insofern hat da mein Vater einfach ein bisschen Show aufgemacht.
Ja, das war auch von der ganzen chronologischen Zeitebene ein bisschen durcheinander. Das
ist sehr durcheinander. Ich habe versucht, Ordnung reinzubringen mit meiner Nachfrage. Es hat es noch mehr chaotisiert.
Ja.
Aber jetzt wissen wir es. Das ist eigentlich eine sehr klare, einfache Antwort. Ich freue mich, dass wir mal wieder so ein bisschen hier in den Dialog treten können.
Ohne, dass wir ständig unterbrochen
und
werden.
Das Schöne ist, mein Vater hat, jetzt geht es schon wieder um ihn, der hat bei uns in der Familie immer darunter gelitten, dass er seine Geschichte, hat er glaube ich auch erzählt, dass er seine Geschichte nicht zu Ende bringen kann, weil er immer unterbrochen wurde von meiner lauten, wilden Familie. Weil er halt einfach ansetzt und dann sagt er, wisst ihr, und dann fängt er an da hinten, um irgendwo da vorne einen Punkt zu machen. Manchmal lohnt es sich, wenn man die Zeit hat und die geistige Kraft, dann kann man viel lernen, wenn man die richtigen Fragen stellt und auch Antworten kriegt, aber in der Alltagswildnis, Wildnis ist das falsche Wort.
Aber man weiß, was du meinst.
Frenzy, möchte ich sagen. Meiner Familie. Ja, wir waren einfach wirklich eine sehr wilde und laute Familie. Es ging alles, es war so ein bisschen, als wenn wir 10 Personen waren zu viert.
Mhm. Aber dann könnte man ja vermuten können, dass diese Zeit dazu beigetragen hat, dass sein Vater gelernt hat, sich kürzer zu fassen, um die Information unterzubringen.
Er macht jede Geschichte so lang, wie es irgendwie geht. Und wir drei anderen, die wir wie 10 waren, haben halt einfach immer und dann versucht er da seine Geschichten unterzubringen. Er hat natürlich keine Chance.
Ja, aber deswegen meine ich auch, wenn er seine Geschichten unterbringen möchte, wäre doch eine Verknappung.
Ja,
so aber diese evolutionstechnisch, Strategie, also Darwin-mäßig klug gewesen.
Ja, diese Strategie hat er nicht eingeschlagen und jetzt inzwischen sind wir ja alle älter geworden und nicht mehr so selber sendebedürftig. Deswegen habe ich auch einen Podcast mit 53 Folgen und einen YouTube-Kanal mit 1500 Folgen. Höre mich selber sehr gerne reden. Aber es ist weniger als früher.
Weil du es woanders auslagern kannst, nämlich genau. Ins Internet.
Und jetzt sind aber meine Kinder da. Und dann, als wenn er seine Geschichten erzählt, dann kommt er, Papa, Opa, und da hat er auch keine Chance. Weil ich dann auch dem Aufmerksamkeit schenken möchte.
Da muss man Prioritäten setzen.
So ist es. So ist es. Aber man glaubt es kaum. Ich war in meiner Familie nach meinem Vater der zweitruhigste, sag ich mal.
Ich glaube sofort, aber ich kenne deine Familie auch. Aber wir müssen jetzt nicht wieder ins volle Detail
deiner Familie eingehen. Das nur noch mal als kleiner Nachklapp. Ich wollte eigentlich, hast du noch was zum Einstiegs?
Nö.
Ich wollte erzählen, wie ich heute zu dir gekommen bin.
Oh ja.
Ich bin zu dir gekommen, indem ich mir meine Hose aufgesetzt habe.
Ja, das wollte ich noch fragen. Genau. Und ich habe noch gesagt, das wurde mir geschrieben, dass ich mit einer verspäteten Ankunft rechnen kann, weil auf dem... ich weiß nicht genau, wie weit du warst, der Fahrradweg deine Hose zerrissen hat. Und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, ich möchte die Geschichte nicht hören, ohne dass der Podcast mitläuft. Also wenn,
so
du,
lustig
das,
ist sie nicht.
Wenn du das versucht hättest zu erzählen, hätte ich dich unterbrochen.
Es ist mehr ein Einstieg in eine andere Geschichte. Denn ich habe eigentlich fast nur Jeans.
Mhm.
Und ich hatte früher immer auch mal so ein paar Stoffhosen. Und ich finde aber selten Stoffhosen, die ich mag. Und ich habe aber eine, die kennst du vielleicht auch, so eine beige Stoffhose, die meine Frau total toll findet. Meine Frau sagt immer, du musst, Jeans sind okay, aber du brauchst auch mehr andere Hosen. Das ist irgendwie ein geiler Mix. Und deswegen wird die sehr wertgeschätzt. Und die ist heute zerrissen. Und zwar, als ich aufs Fahrrad gestiegen bin.
Also beim Aufsteigen.
Beim Aufsteigen. Ich habe seit vielen Jahren einen Kindersitz hinten, weshalb ich nicht mehr mein Fahrrad so geil hinten rüberschwingen kann, was ich immer geliebt habe.
Ah, du musst
sondern vorne. Sondern ich muss vorne über die Stange rüber, was scheiße ist. Aber
und eine halt höhere so. Hosenbelastung zur Folge hat.
Nee, weiß ich nicht.
Doch, na klar, weil wenn du hinten rum machst, dann hast du ja maximal so 90 oder etwas über 90, vielleicht 100 Grad Winkel.
Nee, aber ich glaube, wenn ich vorne rum mache, dann ist die... Dann
nimmst du doch dein Knie hoch, oder nicht? Du nimmst doch dein Knie hoch.
Ja, aber pass auf, ich stehe mal kurz auf.
Ja, steh mal auf.
Wenn ich hier vorne rumgehe, dann ist das alles hier eng beieinander. Und dann gehe ich einfach so rüber.
Ja.
Also so, ich nehme das Knie hoch, ja, hier spreizt. Aber wenn ich hinten rumgehe, spreizt sich das Bein viel mehr.
Ja, es belastet einfach an einer anderen Stelle. Wenn du hinten rumgehst, dann bin ich eher mittig. Und bei dem anderen ist es eher so Richtung Hintern.
Korrekt. Das stimmt, das ist eine andere Stelle.
Und es ist vor allem da die Stelle, die ja sowieso, ich sag mal, physiologisch vom Fahrradfahren auf dem Sattel immer am ehesten dünn wird. Das Problem habe ich bei allen Hosen. Das ist einfach da, wo man immer auf dem Sattel sitzt und immer reibt. Da wird dann die Hose irgendwann dünn.
Aber ich glaube, das sind eher die Stellen, die problematisch sind, wenn man vorne über die Stange geht.
Mhm.
Genau.
Und das ist meine These.
Aber jetzt ist es hinten gerissen.
Ja.
Weil ich heute keinen Kindersitz hinten hatte.
Drauf,
und warum hatte ich keinen Kindersitz drauf? Weil ich ein neues Fahrrad habe.
Oh, Mensch.
Und das ist das Geilste, was mir seit längerer Zeit passiert ist. Und ich war so excited...
Ist es jetzt so neu, dass es die erste längere Strecke war?
Die erste längere Strecke war, als ich es abgeholt habe.
Ja.
Das ist die zweite Strecke, die ich überhaupt gefahren habe.
Ja, geil.
Und ich bin einfach so geil rübergeschwungen hinten. Und dabei hat es ein bisschen geritscht, aber es war noch nicht so doll. Es war nur so ein kleiner Riss.
Mhm.
Dann bin ich losgefahren. Und dann aber, nach kurzer Zeit, ist es einfach immer weiter. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen too much, wenn ich einfach mit einem offenen Arsch hier ankomme.
Und vor allem damit wieder zurückfahren muss.
Und es wird dann auch bestimmt kalt und so.
Ja.
Bin ich zurückgefahren. So kam es, dass meine Hose gerissen ist. Aber eigentlich ist die Breaking News, ich habe ein neues Fahrrad, weil ich mein altes Fahrrad, das ist so befriedigend. Ich hasse das immer, wenn ich mir Sachen kaufe und dann regt man sich durch, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und dann klappen sie nicht oder man nutzt sie nicht oder sie gehen kaputt und es ist irgendwie alles scheiße und häufig gerade mit Technik und so. Ach. Aber dieses Fahrrad habe ich zugrunde gefahren. Ich habe es, beim Fahrradhändler haben die gesagt, okay, Alter, dieses Fahrrad wurde aber wirklich viel gefahren. Denn ich habe eine Nabenschaltung und hinten drin ist dieses Getriebe und da drin sind irgendwie hier Metallteile und das war einfach alles nur noch Späne. Das war nur Metallspäne. Da konnte man auch nichts mehr spülen und heil machen. Das war einfach... Und ich hätte 240 Euro investieren müssen. Ansonsten Lichtgangschaltung, Licht war alles okay. Eigentlich genau mein Ding, weil, wie Rocky von Paw Patrol sagt, nichts verschwenden, wiederverwenden. Nicht neu kaufen. Wenn ihr ökologisch sein wollt, kauft euch nicht den neuen Tesla, sondern kauft einen gebrauchten, alten, stinkigen VW Polo oder so. Denn die Herstellung von neuem ist immer ökologisch schlimmer als das alte.
Ob das für dieses Beispiel passt in Bezug auf Ausstoß und gerade alte, stinkige
Präkatalysator-Autos? Doch.
Es ist besser, irgendwie die Umwelt mit seinem Auto zu verpesten, als die
Produktionskosten. Weil die Herstellung eines Teslas einfach so eine schlechte Ökobilanz hat, dass die kriegst du nicht wieder eingefahren. Ich weiß nicht, ob das immer und überall so gilt, aber man kann sich grob daran orientieren, wenn du dir was Neues kaufen musst, immer die ökologisch beste Sache, aber solange du alte Sachen weiterverwenden kannst, lieber das. Habe ich mir mal gemerkt, aber es stimmt, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine Legende. Hat mal so eine geile Fremdenführerin, die uns durch Brüssel geführt hat.
Mit französischem
Akzent. Nicht durch Brüssel. Durch Straßburg vielleicht, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ich war nicht dabei.
Wo steht Mannequin Piss?
Brüssel.
Ja?
Ja.
Oui. Dann es war Brüssel. Oui. Ja, die sagte das. Die sagte immer, hat uns immer irgendwelche geilen Stories erzählt. Und immer nach jeder Story, wenn die ein bisschen out there war, hat sie gesagt, ob es stimmt, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine Legende.
Legende.
Die konnte nicht so viele deutsche Sätze, aber den hatte sie verinnerlicht.
Das ist hübsch. Ich weiß übrigens nur, dass Mannequin Piss in Brüssel steht, deinetwegen, weil wir mal einen Song
hatten,
der heißt Mannequin Piss heißt, wo du mich darauf hinweist, dass das in Brüssel ist. Mhm. Und neulich hat mich schon mal jemand gefragt, warum auch immer, wo Mannequin Piss steht. Habe ich auch schon gewusst, deinetwegen.
Mannequin Piss ist erstaunlich klein.
Ja, und dafür erstaunlich bekannt.
Ja.
Einfach nur, weil es ein Tabubruch war, dass da ein kleiner Junge mit seinem Penis Wasser pischert.
Vielleicht, aber es ist halt so, gerade, ja.
Und weil es so witzig
ist halt ein bisschen,
heiß.
Ist ein bisschen, vielleicht, weil er so heiß. Er ist ein bisschen frech, er hat bestimmt irgendwie eine Story. Es ist halt schon so, es ist halt ganz harmlos, weil es offensichtlich kindlich ist und offensichtlich, aber dass er da einfach, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Tabubruch ist, sondern mehr, dass es keck ist.
Ja, aber keck in einer Zeit, wo keck sein ein Tabubruch war.
Vielleicht.
Das ist jetzt ja nicht jetzt von 2020.
Männlich ein bisschen sehr underwhelming. Aber gut, also ich finde das gut, wie das da ist und wie das steht, aber es ist so, dass ich denke, warum ist es ein Ding? Wahrscheinlich deswegen.
Ist doch schön, dass auch mal Dinge, wo man es nicht so nachvollziehen kann, Dinge sind. Nicht mal nur die großen Prunksachen, Taj Mahal und so, sondern auch mal was Kleines
oder Riesiges. Ja, das ist Kleines, finde ich sogar, trägt ihr bei dazu, dass es besser ist und gut ist. Mona Lisa ist ja auch sehr klein.
Das stimmt, auch enttäuschend.
Ist das enttäuschend?
Ich fand es enttäuschend.
Hast du es gesehen?
Ich habe die gesehen im Louvre. Ja. Es war super voll. Es war, als wäre gerade Lady Gaga da vorne zur Autogrammstunde. So alle drumherum mit ihren Handys am Fotografieren. Man kam da gar nicht nah ran. Und dann ist sie natürlich auch noch gesichert. Da ist so ein Band und dann ist sie noch in so einem Extrakasten drin. Also man fühlt sich dem Kunstwerk nicht nahe.
Warum ist die Mona Lisa so wichtig?
Keine Ahnung.
Die hat ja bestimmt irgendeine krasse kunsthistorische Bedeutung, weshalb. Und das muss ja irgendwo...
Aber war das nicht auch eher so ein After-the-Fact?
Weiß ich nicht. Ich weiß nichts über die Mona Lisa. Ich
kann auch nichts über die Mona
Lisa. Und die ist so omnipräsent.
In der nächsten Folge alles über die Mona Lisa. Mehr Informationen parat. Aber eigentlich sind wir gerade Zeit getrackt mit Paw Patrol.
Ja.
Du warst auch bei deiner Hose, bei deiner Fahrrad.
Und ich hatte jetzt die Entscheidung, kaufe ich mir ein neues Fahrrad oder behalte ich meine alte Schose und löbel die nochmal auf. Aber 240 Euro in Fahrrad, in das man schon viel investiert hat, nochmal reinzustecken, ist viel. Trotzdem habe ich am Ende gedacht, entweder ich gebe 240 Euro aus oder ich gebe 400. Mehr aus und am Ende habe ich jeweils ein gutes Fahrrad. Und was mich am Ende entschieden hat, es doch zu machen, ich habe so einen Typen in der Straße, der wegen Corona weniger Arbeit hat und deswegen jetzt Aushang gemacht hat, ich mache eure Fahrräder geil.
Mhm.
Was super ist, weil alle Fahrradhändler zurzeit Wartezeiten von 8 Monaten
haben. Ja, alle so viel Fahrrad fahren.
Richtig. Und der ist halt 3 Gärten weiter und hat da hinten so aus der Nachbarschaft so ein paar und das ist voll cool. Bin ich jetzt mit unserem ganzen Fuhrpark hingefahren.
War das der gesagt hat, 240 Euro und ich mache
das wieder
fit? Ja,
genau. Der macht das wieder fit und der hat gesagt, oh, würde ich eher lassen und so. Und dann hat der mir voll geil einfach von eBay, das was ich hasse, dann zu recherchieren.
Ja.
Und der hat einfach Ahnung. Der sagt, du bist so und so groß, du brauchst einen höheren Rahmen. Dein Fahrrad ist, ich wusste das gar nicht. Mein Fahrrad war irgendwie okay.
Irgendwie braucht man immer einen höheren Rahmen. Ja. Also ich habe das Gefühl, irgendwann ist auch mal die Fahnenstange erreicht und immer noch sagen die Leute, der Rahmen ist aber nicht hoch genug.
Ja, das stimmt.
Immer ist der Rahmen zu niedrig.
Ja, Das ist völlig richtig. Das ist auch so ein, ich glaube, das ist einfach so ein Fact, den haben sich manche Fahrradprofis so gemerkt. Hurra! Wir machen noch 2 Zentimeter mehr. Scheiß auf Zoll, um Zoll geht's nicht. Die Innenbeinlänge ist wichtig. Aber ich nehme das einfach an. Der hat mir das geschickt. Und dann hatte ich plötzlich so, und dann hat er mir viel zu viele geschickt. Dann dachte ich, ja, was ist denn das Geilste? Dann meinte er, hier, das ist eine geile Marke. Die ist geil.
Ich dachte gerade ganz, er hat die gekauft und die Nein, geschickt. Und
dann hat er mir viel zu viele Fahrräder geschickt. Er hat mir die Links geschickt. Das war mir zu viel. Er hat gesagt, zeig auf eins. Scheiße, ich will sowas nicht. Dafür habe ich dich. Der mir das umsonst aus Nettigkeit rüberschickst.
Das ist dein Job, ja.
Und dann habe ich was gemacht, was ich nie mache und noch nie gemacht habe. Und ich habe es einfach gemacht, das hat sich geil angefühlt. Und eigentlich hasse ich es. Ich habe gehandelt.
Boah, okay.
Da stand, war ein Fahrrad. Und zwar habe ich gesehen, dass das schon seit 2-3 Wochen drin stand. Und das stand für 450 Euro drin. Und dann habe ich geschrieben, für 400 würde ich es mir angucken. Einfach so kackdreist, wie das andere Leute selbstverständlich machen. Und ich denke immer so, nein, das macht er. Und dann hat er geschrieben, ja, aber das ist auch echt der letzte Preis, weil das ist wirklich total gut in Schuss. Und als ich dem das geschrieben habe, hat er gesagt, 400 Euro, kauf das sofort. Das hat einfach, und der hat halt Ahnung, das stand halt alles drauf. Das hat die geilsten Bremsen. Das hat, alle Teile sind perfekt und super. Und dann bin ich da hingefahren, nach Winterhude. Und das war so ein Typ, und dessen Vater das gekauft hat, um eine Tour durch Deutschland zu machen. So nach dem Motto, ich bin jetzt ein alter Mann und ich will nochmal was Geiles machen. Ich kaufe mir jetzt ein richtig gutes Fahrrad.
Ja.
Dann fliege ich das ordentlich, fahre durch Deutschland. Und danach hat er das nie mehr angerührt, ist zu alt geworden, hat sich ein E-Bike gekauft.
Ja.
Besser geht's nicht, weil ich jetzt ja auch nicht ein gebrauchtes Rad kaufen wollte, was in einem Jahr das gleiche Problem hat wie meins.
Ja.
Das heißt, es ist super gepflegt, top in Schuss, alles gut, Neupreis 900 noch was Euro. Wow. Würde ich mir niemals kaufen. Nee. Ich habe mir irgendwann gemerkt, wenn du ein gutes Fahrrad fahren willst, was okay ist, dann fängt das bei 500 an, Neupreis. Alles darunter kannst du vergessen. Und das war immer meine Marge so. Und jetzt habe ich einfach für 400 Euro ein 900 noch was Euro Fahrrad bekommen, was wie neu ist. Dazu hat er mir noch irgendwie so Zubehör im Wert von 200 Euro mitgegeben, irgendwelche Satteltaschen und so ein Scheiß. Voll geil, was ich mir nie kaufen würde. Ich würde mir eine Satteltasche, 50 Euro, dann würde ich sagen, fuck you, Globetrotter. Okay. Geh nach Hause,
ich gehe was soll ich damit?
Für eine Tasche. Aber jetzt habe ich die, was super ist. Und dann saß ich auf diesem Rad und es war wie, ich war über der Straße, wie wenn man in so einem LKW oder so, wie in so einem Panzer oder irgend so einem bewaffneten Gefährt. Das hatte vorne noch so Aufhängung für die Satteltaschen. Und ich war viel höher und es fühlte sich zum ersten Mal richtig an zu fahren. Und wenn ich über Hügel fahre, war es nicht so Gott, sondern ich bin so glatt rüber gesmooth, als wenn ich alles platt mache. Ich hatte das Gefühl, ich habe MGs links und rechts und kann alles wegmachen mit diesem Rad. Es ist ein so anderes Fahrgefühl, dass ich sage, ich verstehe jeden, der sich für 900 Euro ein Rad kauft, nur ich bin smarter und zahle nur 400.
Nicht schlecht.
Ich hatte so viel, super viel Glück, ich bin total glücklich damit. Tut mir leid, dass ich jetzt so einen großen Teil des Podcasts
belegt habe. Ach nee, das finde ich schön.
Aber und dann bin ich heute mit so viel Elan auf meine Jungfernfahrt nach dem Kauf gestiegen und da war es mir die Hose
zerfetzt. Die Hose gerissen, ja. Das war ein bisschen zu viel Glücksgefühl, dann musst du das Universum ein bisschen gegensteuern.
Ja.
Das muss immer alles im Gleichgewicht sein.
Da ist Testosteron in dem Beinspreizer drin, sag ich dir. Ich habe mich gefühlt wie der King.
Deine Beinmuskulatur hat sich so aufgespannt, ja, dass die Hose zerriss.
Ich bin so glücklich damit. Ich bin ja gar kein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich bin kein Bastler, wie man vielleicht gemerkt hat an meinem Vortrag. Aber ich fahre halt einfach jeden fucking Tag viele Kilometer. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein.
Da muss ich übrigens auch noch mal ganz kurz Bezug drauf nehmen, auf unsere eigene Folge, wo du gesagt hast, du bist doch kein Fahrradfahrer oder du bist unter die Fahrradfahrer gegangen. Ich bin immer schon mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Immer.
Ja, erstaunlich.
Bei Wind und Wetter, ganz egal.
Ich habe jetzt auch dich nie als Autofahrer gesehen, weil wir auch.
Ich hatte ja keins. Doch, aber ich hatte ab und zu mal.
Weiß ich nicht, ich habe irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich sehe dich nur als Fußgänger.
Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich gehe selten zu Fuß. Aber egal, es soll sich jetzt nicht immer wieder um uns drehen, sondern es soll jetzt auch mal gehen, pass auf, um ein paar Haushaltstipps. Ich habe es, da bist du ja ein Schatzkistchen, was sowas angeht, habe ich das Gefühl. Nämlich hochkochendes Nudelwasser. Oder ja, alternativ Kartoffel, alles, was viele Proteine hat.
Ja.
Was machst du dagegen? Und sag jetzt bitte nicht einfach nur rühren.
Also weniger heiß.
Weniger heiß?
Ja.
Sofort?
Also ich habe halt einen Induktionsherd, da geht das instant. Ja, wenn es hochkocht, dann ist es sofort runter. Das Ding ist, wenn du Nudeln kochst, ich mache schon immer volle Pulle, weil ich will, dass es möglichst schnell heiß wird.
Ja.
Aber wenn man merkt, es erreicht es gleich, kannst du halt sofort runtergehen. Und dann bleibt es trotzdem auf dem Köcher.
Wie viel gehst du runter?
Hälfte? Wenn du von 1 bis 9 hast, gehe ich so auf 7 bis 6,5.
Okay, also 2/3.
Ein Drittel runter.
Ja.
Und du musst den richtigen Zeitpunkt treffen. Aber eigentlich hast du da es ist relativ verzeihlich, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so ein Frame.
Okay. Muss nicht Frame Perfect sein.
Und wenn es aber mal vergisst und du merkst, oh Gott, es geht, du hörst es ja, du merkst es brodelt und dann hast du noch einen kleinen Moment der Reaktions, was halt instant hilft, ist sofort vom Herd einfach runter, wenn du keine Induktion
hast. Ja, aber das ist ja blöd, weil man will das trotzdem, man will ja die Nudeln kochen und
so. Ja, das Wasser ist doch immer noch genauso heiß. Damit verschwendest du nichts. Du nimmst kurz runter, machst die Platte ein bisschen runter und dann stellst du es wieder rauf.
Wie lange dauert das? Bei Induktion wahrscheinlich sofort, aber bei alten 0 auf 15 Ofen, was würdest du sagen? Wie viel Zeit muss man da?
Das geht relativ fix, wenn du es schnell runterdrehst. Unter einer Minute auf jeden Fall.
Okay.
Und wenn du einen Deckel drauf hast, Deckel hochheben.
Ist ja, sofort
die Erleichterung.
Ich habe mal gelernt, dass man wirklich viel, also mit Rühren viel arbeiten kann, weil man mit dem Rühren die Oberflächenspannung durchbricht. Mhm. Und dadurch
aber
verhindert wird oder zumindest verlangsamt.
Es geht ja jetzt nur um den Emergency, dass es kocht über und landet und hin, musst du es hinterher alles aufwischen. Und
dann ich sag dir, wie das hier in dieser Wohnung ist, weil irgendwas ist richtig seltsam mit den Töpfen in dieser Wohnung. Ich habe schon in mehreren Wohnungen gewohnt und nirgendwo hatte ich diese Problematik wie hier. Wenn ich Nudeln koche oder Kartoffeln koche oder Gnocchi, von mir gerne Gnocchi genannt, koche, dann ist das ganz... Ich koche niemals Gnocchi. da wäre die Problematik auf jeden Fall dieselbe. Reis, genau, ja. Auch dasselbe Problem.
Aber Reis hat ja meistens nicht so viel Wasser im Topf, dass es überhaupt...
Es fängt an, hochzukochen.
Ja.
Natürlich nehme ich es runter, versuche gegen anzurühren, klappt auch ganz gut. Dreh sofort die Platte von 3 auf 2 mit Halbschritten dazwischen. Tu das wieder rauf und dann geht es wieder los, dass es innerhalb von 10 Sekunden wieder droht hochzukochen. Nehme ich wieder runter, rühre, tu es wieder rauf und es geht wieder von vorne los.
Das ist nie das Problem.
Ein minutenlanger Kampf.
Ich habe es manchmal so, ich habe es nur, wenn ich auf volle Pulle raufgehe und dann die Küche verlasse. Dann ist es manchmal so, oder irgendwie mich mit irgendwas anderem ablenke oder so in der Küche, dann ist es manchmal so, dass es überkocht. Aber ansonsten, wenn du dabei stehst, kann das eigentlich nicht passieren. Dann würde ich dir wirklich empfehlen, von Anfang an vielleicht nur kurz auf 3 zu gehen und dann relativ schnell auf 2,5 oder 2 runter zu gehen. Das köchelt ja trotzdem weiter. Nudeln garen sogar einfach in lauwarmem Wasser, wenn du sie lang genug stehen lässt.
Kartoffeln aber nicht, oder?
Weiß ich nicht.
Weiß man nicht. Können wir mal Bezug nehmen zu dieser wichtigen Frage? Das würde mich interessieren.
Das scheint mir ein Problem zu sein, dass das abstellbar sein muss, auch mit einem konventionellen Herd.
Das ist auch erst mit den neuen Töpfen gekommen, fällt mir gerade mal so auf. Wahrscheinlich, weil die Hitze so gut leiden.
Ja, vielleicht. Sind die einfach, dann musst du darauf reagieren und mit der Hitze runtergehen.
Ja.
Dann sind die effizienter, ist auch cool.
Ja.
Weniger Energie.
Das stimmt, das ist gut.
Haushalt, noch ein Haushaltsding.
Na, ich möchte noch mal einen kurzen Nachtrag geben zu dem Thema Alltagsvegetarismus.
Ja.
Ich habe mir jetzt zugestanden, weil ich ja so großer Fan bin, dass ich einmal im Monat mir eine Packung Kochschinken kaufen kann, den billigen Kochschinken. Das sind 12 Packungen im Jahr, da kann man nun wirklich nicht meckern, oder? Wenn das so das Schlimmste ist, weil ich
mir... Einmal im Monat...
Einmal im Monat. Ich habe mich richtig gefreut. Es ist ja April seit einer Woche.
Ja, ist okay.
Und,
würde jetzt sagen, so eine Packung hält ja eigentlich normalerweise auch so...
2 Tage. Tops.
3 Wochen oder 2 Wochen.
Nein. 3 Tage vielleicht, jetzt wo ich das dann so ausweiten muss. Aber jetzt ist wieder April.
Ja.
Im März habe ich damit angefangen. Jetzt ist wieder April. Jetzt gab es eine große Rewe-Lieferdienstbestellung von vor 3 Tagen. Und da war sie wieder dabei. Und ich freue mich so auf mein Frühstück morgen. Schon den ganzen Tag seitdem, oder so, seit gestern schon, freue ich mich richtig doll darauf, meinen geliebten Toast zu essen.
Ich habe tatsächlich gestern...
Ich bin ein einfacher Mann, wie man vielleicht hören kann an diesen Worten.
Meine Tochter isst gerne Schinken. Und gestern war irgendwie, die Kinder sind in der Kita, meine Frau und ich sind beide zu Hause, vormittags, passiert sonst echt nicht.
Ja.
Und irgendwie war sie unterwegs und kam dann wieder und hatte super krassen Hunger. Und wir hatten keinen Bock, irgendwas zu werden. Wir waren super schlapp und faul und wollten einfach nur auf dem Sofa rumhängen. Und haben uns, sie hat gesagt, bestell was. Scheißegal, bestell irgendwas. Ich hab Bock. Ist egal. Und dann habe ich gedacht, oh nee, weil wir ja auch einfach Corona-mäßig die ganze Zeit zu Hause und immer die gleichen Sachen, die man so kocht. Habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht einfach nur irgendeine Pizza oder irgendeinen Nudelmampf bestellen. Dann habe ich mir irgendwo hier ein Eppendorf Winterhude, irgend so ein fancy Bowl-Shit-Ding rausgesucht, die frischen Jungs oder so eine Scheiße, die dir dann irgendwie Rucola-Crunch und Honigsoße mit, ich weiß nicht, was Honig ist, ob das eine Mischung aus
Wasabi ist. Du hast sie versprochen, heißt das wirklich Honig?
Honig und Vanilletomaten und all so eine Scheiße und dann ist Ananas drin und besondere Nüsse und eine Minzsoße mit Ahornsirup. So sind die drauf. Und da habe ich gedacht, okay, es ist einfach was anderes und es ist gesund und wir machen das jetzt einfach. Da habe ich da so zwei Bowls bestellt und es hat relativ lange gedauert. Und dann kam sie zurück und es hat war noch 45 Minuten auf der Uhr und sie hat gesagt, scheiße, ey, wollen wir uns einen Tussa-Wein machen? Weil ich neulich Ananas gekauft habe, weil wir uns Pizza gemacht haben und ich hatte die Stückchen gekauft, weil die natürlich viel einfacher sind. Und unter der Stückchenpackung war die Ringpackung.
Ach.
Sozusagen, das war falsch einsortiert. Das ist scheiße, das ist Betrug, weil ich gucke halt schon, was ich greife. Aber wenn ich eine Sache greife und noch was greife, greife ich natürlich da drunter. Habe ich nicht geguckt, weil ich ringe.
Betrug, ja, weiß ich nicht, ob das hier passend ist, das Wort, aber das Gefühl scheiße, kann ich nachvollziehen.
Scheiße war es. Und dann hatten wir auf jeden Fall noch die Ringe und dann dachte ich, geil, alter Toast-Hawaii, wir haben uns Ewigkeit Toast-Hawaii mir gemacht und gegessen und ich aber halt ohne Schinken, weil vegetarisch, was dann irgendwie auch Quatsch ist, aber boah. Und dann sagte ich, alter, wir müssen jetzt Toast-Hawaii machen. Meine ich, naja, aber jetzt, ja, wir bestellt und das ist jetzt irgendwie fancy und so und dann sind wir satt und dachte ich, scheißegal. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert und gesagt, nein, die sind jetzt gleich da und dann stand sie am Fenster und na komm, das ist ein Smart, das könnte er sein. Er sieht nett aus, er bringt bestimmt unser Essen. Dann kam und hat uns das gebracht und wir haben es so ein bisschen gegessen. Und dann meinte sie, scheiße, wollen wir uns jetzt, doch einfach, es ist kalt, wir machen uns jetzt den Toast dabei und essen das danach.
Und habt ihr dann so gemacht?
Und dann haben wir uns, und das war einfach so geil, dass wir uns halt für weiß ich nicht wie viel Euro bei irgendeinem so geilen veganen super Startup coole Hipster-Leute so Bowls bestellt haben, in die Küche gesprungen sind und uns Toast dabei gemacht haben. Und ich habe auf alle Schinken gelegt und ich habe den Schinken gegessen und es war geil.
Schön.
Aber die Bowls waren trotzdem lecker, aber sie haben uns halt
nicht befriedigt.
Überhaupt nicht befriedigt und satt gemacht, waren aber interessant und lecker.
Interessant.
Okay. Das,
ja.
Das zum Thema Schinken.
Das zum Thema Schinken und Alltagsvegetarismus. Haben wir diesen Callback auch gemacht. Wir haben ja schon, ich weiß, wir haben schon so viel über Disney gesprochen, aber ich habe auch da nochmal einen kleinen Callback. Ich habe mir nochmal Gedanken über Scar gemacht.
Ja, ich wollte auch über König der Löwen nochmal reden.
Ja, ist wunderbar.
Irgendwann so ein Lore-Universum voller Selbstreferenzen.
Schön. Wie immer. So sind, this is how we roll. Ja. So sind wir gebaut. So haben wir das immer schon gehandhabt.
Scar.
Das ist ja das Gute, weißt du? Nochmal ganz kurzer Exkurs. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube aber nicht. Es gibt ja in so Stand-Up-Comedy-Shows gibt es ja häufig Callback. Jokes, also irgendwelche Geschichten, die man am Anfang erzählt, dann erzählt man ganz viele andere und dann eine Dreiviertelstunde später nimmt man wieder Bezug auf eine Pointe von vor einer Dreiviertelstunde.
Weißt du, wer da der absolute King ist?
Nein.
Monty Python.
Tatsächlich.
Diese Serie Monty Python's Flying Circus ist genauso gebaut. Die machen irgendwelche Sketche am Anfang, dann passiert irgendwas und dann kommt plötzlich in einen ganz anderen Sketch, kommt plötzlich der Ritter vom ersten Sketch und macht, greift wieder was auf. Die sind die Könige davon.
Richtig, aber es ist ja, das ist ja auch nochmal eine etwas höhere Kunstform, das noch mit Video zu verbinden oder mit Bewegtbild. Aber so Stand-Up-Comedians machen das halt immer ganz oft mit so einem Nebensatz. Und dann lachen die Leute in der Regel, wenn man mal zuhört, sehr laut. Aber die meisten Leute lachen nicht, weil es so witzig ist, sondern um zu zeigen, ich hab's begriffen.
Ja.
Alle Leute um einen rum fangen dann auch automatisch an zu lachen.
Ja.
Entweder weil die anderen lachen, weil sie selber haben es nicht verstanden.
Ja.
Oder sie wollen präsentieren, ich habe es verstanden. Das war jetzt eine höhere Denkleistung. Ich war in der Lage dazu und deswegen lache ich sehr laut.
Ja.
Um sich zu profilieren.
Ja.
So funktionieren Menschen.
Ja.
Und so funktionieren dann entsprechend auch unsere Fans, weil das sind ja auch Menschen. Möchte ich.
Deswegen ist es gut, wenn wir ständig Ska erwähnen und dann auch gleich erklären, dass es ein Callback ist, was wir jetzt schon machen, damit auch die Leute, die es nicht checken, sich dann nehmen. Wir nehmen denen die Denkleistung weg. Das ist ein Kunstprojekt. Wir nehmen den Grimme-Preis. Wir dekonstruieren die hässliche Fratze des lachenden Zuschauers.
Ja, geil, Mann. Dafür sind wir bekannt. Für den Dekonstruktivismus. Das ist unser Claim. Einer von vielen. Wer sich daran erinnert, egal.
Ska.
Ein weiterer Punkt, warum Ska kein guter König sein konnte mit seinem Weg zum Thron,
ja.
Weil er hat ja für seinen Weg zum Thron angefangen mit Antidemokraten, nämlich den Hyänen, zusammenzuarbeiten. Also er hat sich ja die Antidemokraten als Werkzeug genommen.
Warum sind das Antidemokraten?
Naja, weil die antisozialistisch eingestellt sind. Nee,
Kapitalisten.
Die sind so, das sind halt super krasse Kapitalisten. Ja? So
also Überkapitalisten. Rechte Stärkeren und so.
Rechte Stärkeren und es geht nur um Konsum und viel von allem gib, ohne dass man was für die Sozialgemeinschaft beiträgt.
Okay, fressen das nur jeder für sich selber.
Genau,
jeder
ist sich aber selbst viel. Der Nächste. Jeder ist sich selbst der Nächste, aber viel von allem und alle anderen was haben, ist uns erstmal prinzipiell egal.
Inwiefern helfen die Ska? Was bringen die Ska?
Naja, er verbündet sich ja mit denen und die sind ja diejenigen, die die Gnu-Herde losschicken, um den Thronanwärter und den amtierenden König loszuwerden.
Ja gut.
Und er...
Aber das heißt doch nicht, dass er ein schlimmer König ist.
Naja, aber als er dann seine Thronansprache hält, nachdem Mufasas Tod offen und auch Simbas angeblicher Tod offenkundig wurde oder er es verkündete, da hat er ja gesagt, ich werde euch als neuer König in eine neue Zukunft geleiten und zwar Seite an Seite mit den Hyänen. Und dann kommen die so aus dem Schatten. Ja. Sabber, sabber, sabber. Und er hat sich, das ist so, als hätte er sich die SS genommen.
Ja, aber das ist halt das Problem, was ich häufig, ich habe mal eine Kritik über eine Folge von irgendeiner Star Trek Serie gesehen, wo Bösewichte präsentiert werden. Und was hatten die? Rote leuchtende Augen und Hakenkreuz fahren, weil sie irgendwo in die Zeit zurückgefahren sind und sich mit den Deutschen verbündet haben, um Amerika zu erobern. Und da meinten sie so, Alter, wenn ihr einen Bösewicht schaffen wollt, dann gebt ihm bitte, wenn ihr ihn schon mit den Nazis verbündet, nicht auch noch rote Augen. Weil diese scheiß Hyänen, weil wenn ihr einfach sagen könnt, hier sind unsere neuen Freunde und dann wären die so ein bisschen so wie Palpatine das macht bei Star Wars, weißt du, so ein bisschen mit mehr
Küngelei
und ein bisschen subtiler vielleicht.
Ja.
Aber Hyänen, die aus der Dunkelheit schleichen, sind nicht sehr subtil.
Ja, vorher laufen die im Stechschritt, während Scar seid bereit singt.
Ja. Das ist alles nicht so, ja, das ist zu unsubtil.
Genau.
Und aber so für Kinder.
Weil er sich halt da hinstellen musste und sich erstmal mit denen verbünden musste.
Kinder checken ja die Referenz des Stechschritts gar nicht.
Nee, aber eine Gleichförmigkeit
vielleicht
werden sie daraus
erkennen. Aber das ist doch ein bisschen billig bedient sich dann.
Ja.
Die Erwachsenen sehen dann, oh, Nazis.
Ja.
Aber die es auch sonst checken würden.
Aber Quentin Tarantino hat ja nicht zu Unrecht gesagt, dass das Problem von sehr vielen Regisseuren ist und Drehbuchautoren, dass sie sich für klüger halten als die Zuschauer und deswegen immer sehr viel erklären und
das ist interessant.
Sehr viel nicht im Unklaren lassen.
Das ist nämlich genau das, was die Tarantino-Filme unter anderem so besonders macht.
Ja, dass er einfach davon ausgeht, dass die Leute, die da sich investieren, Bock drauf haben, darüber nachzudenken und sich eigene Schlüsse daraus ziehen. Und das ist aber nicht Disneys Anspruch.
Nein, das ist auch okay. Aber da hätte man vielleicht ein paar Nuancen einbauen können. Ich wollte gerne wissen, warum sie Lion King mit König der Löwen übersetzt haben, was mich sogar schon als Kind gestört hat, weil es ja sogar in dem Film sehr deutlich ist, dass Simba der König aller Tiere in der Steppe
war. Oh ja, stimmt.
Warum sie nicht einfach der Löwenkönig oder Löwenkönig genannt hätten. Manchmal ist es ja so, dass es ein bisschen sperrig ist, aber Disneys Löwenkönig, kein Problem.
Das wär gegangen.
Und der König der Löwen ist sogar, finde ich, eher sperrig.
Aber wenn wir in dieses Thema anfangen einzusteigen, englische Originaltitel und ihre unverständlichen deutschen Übersetzungen, damit können wir wirklich eine ganze Folge führen.
Ja, das stimmt. Aber da ist es so sehr unnötig. Ja gut, es gibt wahrscheinlich viele andere Beispiele. Trotzdem ist es ja noch so nah dran. Aber in dem ganzen Film spielt es kein. Das suggeriert halt, dass er der König von den Löwen ist. Aber die Löwen als Gruppe sind ja gar nicht so groß und präsent, sondern es sind ja wirklich alle Tiere der Steppe.
Ja, das wird sehr deutlich gemacht, schon im allerersten Song.
Ja, ich will jetzt bei König sein. Ist nicht,
nein.
Technisch nicht der allererste Song.
Da,
Circle of Life.
Ja.
Ja, aber auch in der Sequenz mit Ich will jetzt gleich König sein, wo alle Tiere ihm hofieren und ihn auf die Pyramide oben machen und alle.
Ja, aber es geht ja trotzdem darum, dass er ja wirklich der König aller Tiere ist. Aber warum denn eigentlich nicht der Hyänen? Weil sie Antidemokraten sind. Aber das ist ja Monarch.
König, ja.
Das hat ja gar nichts mit Demokratie.
Nein, überhaupt nicht.
Vielleicht sind die einfach die rebellische, zu berechtigte Minderheit, die unterdrückt werden, wie die Uiguren in China. Um jetzt mal einen ganz harten Cut zu machen. Ich möchte schon seit 3 Folgen mit dir über Myanmar sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist.
Ist es nicht, weil ich mich damit sehr wenig beschäftigt habe.
Das ist doch verrückt.
Ja,
man beschäftigt sich
weil
so wenig damit.
Wie es Myanmar ist, weil schon das Wort Myanmar ist schon so
fremd.
Ja, ich weiß zu wenig darüber, das ist so ähnlich wie mit den Zuschauern, die lachen, weil sie es wiedererkennen. Ich erkenne, wenn ich lese Myanmar, ich sage, scheiße, ich weiß nichts darüber, dann lese ich auch nichts.
Ich weiß nicht mal genau, wo Myanmar liegt, also so geografisch, da bin ich sowieso nicht gut drin. Aber es ist ja so, dass da einfach Militärputsch stattgefunden hat.
Ja, übrigens auch gerade in Jordanien.
Hat auch Militärputsch stattgefunden.
Jordanien ist
genau wie Myanmar.
Ist aufgefallen bisher durch totale Entspanntheit und Gelassenheit und plötzlich putscht da jemand. Und in Myanmar sterben viele Leute gerade.
Ja, weil die allermeisten oder offensichtlich die große Mehrheit des Landes gar nicht möchte, dass das Militär putscht und erfolgreich geputscht hat.
Ja.
Und das muss ja richtig vor. Ich meine, da gibt es ja nur Verlierer.
Ja.
Weil das Militär hatte, keine Ahnung, vielleicht gute Absichten. Möglicherweise, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie die es argumentieren, aber die werden ja nicht denken, wir sind die Bösen hier und wir packen, weil wir haben die Waffen geweiht, deswegen.
Ja, du kannst dir verschiedene Szenarien vorstellen. Entweder die haben was gecheckt, was die Bevölkerung nicht gecheckt haben und haben gesagt, Gott, da müssen wir gegen vorgehen. Und die Bevölkerung haben gesagt, unsere schöne Regierung, die aber in Wirklichkeit keine schöne Regierung ist, scheiße. Und jetzt muss das Militär, die sie schützen wollen, Zivilisten platt machen. Es könnte aber auch so sein, dass das Militär einfach ein Schweineverein
ist. Das Gefühl, was ich habe, ehrlich gesagt.
Der reguliert werden sollte vielleicht. Vielleicht sollte das Militär hier reguliert werden und sie haben.
Aber wer soll sie regulieren, wenn sie alles niederschießen?
Wir brauchen Gast aus Myanmar, um das zu klären.
Ja, habe ich jetzt nicht dabei.
Da kann sonst mein Vater alternativ fragen. Er hat bestimmt was dazu zu sagen.
Wir können ja mal zutelefonieren. Der wird sich freuen, wieder in der Folge zu sein. Dann würden wir. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wie die alte Folge performt hat, weil wir wissen, dass dein Vater sicherlich vielen Menschen diese Folge ans Herz gelegt und empfohlen hat. Ob sich das irgendwie. Auf sich das irgendwie auf unsere Hörerzahlen niederschlägt. Das ist vielleicht in der nächsten Folge.
Ist Myanmar das Land, das früher anders hieß?
Ja.
Burma?
Burma? Oh Gott, peinlich. Burma. Ja, Myanmar. Keine Ahnung. Ich kenne mich auch wirklich mit der Thematik nicht aus. Ich finde das nur so fürchterlich und es ist so krass. Ja. Und das passt zu dem, was ich auch vor vielen Folgen sagte. Ich habe das Gefühl, heutzutage wird viel mehr demonstriert als früher. Und auch zu Recht. Also es ist ja total zu Recht, dass wenn die ihre alte Regierung zurück wollen, weil sie darunter offensichtlich nicht ganz unglücklich gewesen sind, dass sie bereit sind, dafür zu sterben.
Ich glaube, vor 30 Jahren hättest du einfach nichts darüber gelesen.
Ja,
das ist möglich. Gelesen, dass Helmut Kohl sich einen neuen Hund gekauft hat. Nein, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube schon, dass die Berichterstattung besser und breiter geworden ist, was all diese Sachen angeht.
Na, wir leben in einer Zeit, wo ich mir gestern ein 4-minütiges Video angeguckt habe bei Instagram, wie unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder eine in 2 Teile zerbrochene Vase zusammenklebt mit Supersekundenkleber. Und Sojon Schröder-Kim, seine Ehefrau, das gefilmt hat und auch die ganze Zeit daneben stand und sich von ihnen hat anblaffen lassen, dass sie doch bitte nicht so nah rankommen soll und dass doch sie sich auch, vorsehen soll, weil der Kleber so doll klebt. Habe ich mir 4 Minuten lang angeguckt, währenddessen und vor allem hinterher gedacht, warum mache ich das denn eigentlich? Und auf der anderen Seite irgendwie ist es schön, unseren ehemaligen Bundeskanzler als immer seniler werdenden alternden Mann zu sehen, wie er offensichtlich noch gut umsorgt wird von seiner Ehefrau.
Und sich gut um Vasen sorgt.
Und sich gut um Vasen sorgt. Ja, das Teil ist abgesplittert. Das können wir da nicht mehr ankleben. Das ist großartig. Kann man alles sehen. auf dem Instagram-Kanal von Sojon Schröder Kim.
Folgst du der?
Ja, ja, das ist witzig. Das ist witzig. Die EU verklagt Polen. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Finde ich also erstmal unfassbar, dass die Europäische Union ein Land verklagt.
Ja, es gibt ja Verträge zwischen Ländern und zwischen der EU und Ländern.
Ja.
Und wenn ein Land rechtsbrüchig wird, das ist ja genau das Mittel, das die EU hat.
Ja.
In Wahrheit, Geld hat sie ja nicht.
Nee, aber was ist denn mit... Was ist denn mit Ungarn?
Ja.
Wird Ungarn auch mal verklagt?
Vielleicht, gibt bestimmt irgendwelche Verfahren oder irgendwelche, erstmal gibt es ja eine Rüge oder
ja.
Gibt es ja
irgendwelche. Was ja Schurkenstaaten in der Regel relativ egal ist, ob sie gerügt die werden oder ja. nicht. Das ist so, wie wenn die Bild-Zeitung ja, eine Rüge bekommen von der Presse.
Ja. Und es gab das Sofa-Gate, apropos EU. Ursula von der Leyen durfte nicht auf den Stuhl.
Ja, bei Erdogan.
Ursula.
Uschi.
Ich sag Ursel, weil meine Großmutter Ursula hieß und die wurde Ursel genannt.
Meine Großtante hieß auch Ursula und wurde Uschi genannt.
Mhm.
Und
Uschi von der
Leyen. Uschi, ich habe das schon häufiger gehört, Uschi von der Leyen. Und das ist auch der Zweitname meiner Mutter.
Aha.
Witzig, oder?
Aha, ja.
Grüße ihn raus an dieser Stelle.
Ja, sie durfte nicht auf dem Stuhl sitzen, aber es wurde gesagt, dass...
Erzähl mal bitte ganz kurz, falls das jetzt vielleicht doch jemand nicht mitbekommen hat.
Es gab ein Treffen in Ankara mit Präsident
Erdogan.
Recep Erdogan. Ist Recep richtig?
Nee.
Recep?
Alter, was passiert heute mit
unserem
Gehirn?
Warum sage ich nicht einfach Erdogan? Das hätte gereicht, wenn es die Blöße nicht geben
würde. Recep heißt er, glaube ich.
Recep.
Ach, fuck, Alter, ich muss das...
Wie man es ausspricht, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine Legende.
Callback-Humor.
Und da war der EU-Ratspräsident da.
Recep Tayyip Erdogan.
Tayyip, genau. Deswegen habe ich Recep gesagt, weil das Tayyip...
Du hast den Namen, hast die Synthese gebildet.
Kofferwortmäßig.
Ja.
Die saßen dann vor der Presse zusammen, Erdogan, der EU-Ratspräsident, jeweils auf einem Stuhl und Ursula von der Leyen und ich weiß nicht wer noch, jeweils auf einem Sofa. Es sah so ein bisschen ähnlich aus. Ich habe mich erinnert gefühlt an das Weiße Haus, wo sie auch den Tisch beim Oval Office haben und dann die beiden Sofas sich gegenüberstehen.
Mhm.
Und dann gab es ein Eklat, dass Ursula von der Leyen in ihrer Funktion als Kommissionspräsidentin nicht auch auf einem Stuhl saß, sondern auf dem Sofa. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Sofa ist doch geiler. Ja, das ist wirklich so, wie
die Männer haben verloren. Ist
tatsächlich so, als ob sie auf dem Sofa sitzt und dem gegenüber, dem anderen auf dem Sofa, und den anderen haben sie so einen Stuhl dazu gestellt. Und jetzt ist es ein Riesendrama, dass entweder die Kommissionspräsidentin und damit die EU missachtet wird, allerdings war der EU-Ratspräsident auf dem Stuhl, oder es ist eine Männer-Frauen-Sache, dass Erdogan sein Macho-Gehabe ausgespielt hat und ihr keinen Stuhl hingestellt hat.
Also ich sag mal so, wenn dieser Eklat tatsächlich von Ankara geplant war, dann haben sie das perfekt gemacht. Da haben sie genau, was sie wollten, weil eigentlich sollte man nicht darüber sprechen, sondern die Tatsache, dass sie überhaupt da sitzen.
Ja. Und worüber die sprechen.
Ja.
Aber alle reden nur über die
Seating Order. Das ist eine perfekte Nebelkerze.
Also
eine klassische Nebelkerze.
Es sah sehr bequem aus, das Sofa.
Ja,
ich glaub,
Sofa schlägt Stuhl immer.
Ja, auf jeden Fall.
Immer. Safe. Also Uschi hat es bequemer als Recep Tayyip. Der olle Ziegenficker. So, haben wir das auch gesagt. Hast du mitbekommen, dass es ein Novum ist in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt, beziehungsweise der Forbes, was ist Forbes überhaupt? Ein Finanzmagazin über reiche Leute? Die machen immer nur Listen.
Wie reich ist der Chef von Forbes?
Machen die nur Listen oder haben die auch Artikel? So werden sie Milliardär.
Das ist eine gute
oder
Frage.
Der Selbsttest. Sind Sie ein Milliardär? Erste Frage. Haben Sie über eine Milliarde Ihrer Währung auf dem Konto? Antwort ja. Ergebnis ja. Sie sind Milliardär.
Das war irgendwie so eine Frage. Wie sind Sie früher? Sind Sie Italiener? Dann nein. Weil Lira einfach nee,
deswegen,
nicht
mehr sind. Deswegen in Ihrer Währung. Milliardär, also Lira-Milliardäre gab es eine Menge.
Ja, die zählen nicht.
Nicht
bei Forbes.
Nicht bei Forbes.
Ich weiß nicht,
Magazin.
Was Forbes ist, außer dass sie Listen machen über reiche Menschen.
Über reiche Menschen. Und da ist jetzt ein Novum passiert. Da ist jetzt irgendwie mit mit seinem 18. Geburtstag ist jetzt ein junger Deutscher, jüngster, ich glaube 3,4-facher, 3,5-facher Milliardär in US-Dollar. Mhm. Und das ist der Erbe von DM. Mhm. Und eigentlich, also jetzt hat er quasi die Firmenanteile und so, die ihn so reich machen, dadurch, dass er jetzt gerade frisch 18 Jahre alt geworden ist. Ja. Aber eigentlich ist er schon de facto Milliardär, seitdem er 14 ist. Und da habe ich mich gefragt, was macht das wohl mit einem? Wenn du als 14-Jähriger, du kommst gerade in die Pubertät, keine Ahnung, was für Kreise man sich da so aufhält, aber sicherlich nicht in Kreisen, wo andere Kinder auch Milliardäre sind.
Wahrscheinlich nicht.
Und du weißt einfach, theoretisch bist du jetzt Milliardär.
Ich glaube, das ist nicht gut.
Ich habe in dem Artikel gelesen, dieser junge Mann könnte jeden Tag 100.000 Dollar ausgeben, von dem, was er jetzt hat, und würde immer noch mit einer Milliarde sterben, konservativ geschätzt. Jeden Tag, wenn ich 18 Jahre alt, jeden Tag 100.000 Dollar für irgendwas. Ja. Ich weiß keine Sache, die 100.000 Dollar kostet, außer halt irgendwelche Immobilien oder so.
Kann ich jeden Tag ein Schiff kaufen.
Das ist unfassbar.
Ja.
Jeden Tag ein Tesla.
Ja.
Ja, können Sie jetzt jeden Tag für den Rest seines Lebens...
Tesla. Morgen kaufe ich mir wieder einen Tesla. Was mache ich Mittwoch? Ich kaufe mir einen Tesla.
Und wenn er hochaltrig stirbt, hat er immer noch über eine Milliarde Dollar auf dem Konto.
Ja.
Das ist doch, das stimmt doch irgendwas
nicht. Nee, das stimmt was nicht.
2020...
Haben wir darüber geredet, über sollte es nicht ein Max Cap geben, doch?
Ja, 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 da haben wir drüber gesprochen. Das wäre so toll. Ich habe, warte mal, ich weiß nicht, ob ich das hier ganz schnell finde, aber das finde ich auch so gruselig.
Es gibt
auch
gerade die Britney Spears-Doku auf Netflix, die irgendwie...
Saving Britney, nee, ja, ich weiß, nee, sie heißt nicht Saving, aber ja.
Was auch darum geht, aber es ist wohl nicht so richtig kritisch.
Ja, und da sind es aber auch keine Milliarden,
nee.
Über die wir sprechen.
Aber trotzdem.
Noch nie in der Geschichte dieser Liste, der Forbes-Liste, ist das Vermögen der Milliardäre so stark gewachsen wie im Pandemiejahr 2020. Ja. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ernst gemeinte Frage.
Weiß ich nicht.
Nein.
Das sagt wahrscheinlich erstmal aus, dass Pandemien reiche Menschen reicher machen.
Ja, aber das sagt ja was über die Gesellschaft aus.
Oder über Pandemien. Also keine Ahnung. Weiß ich nicht, es ist doof und schlimm, aber ich kann da jetzt nicht eine schnelle Kausalität ziehen zur Gesellschaft.
Doch.
Das ich vermute, dass Leute, die viel Geld haben, in so einem Umbruchsjahr am besten in der Lage sind, schnell zu reagieren, neu zu investieren, viel Geld in die Hand zu nehmen, um es zu vermehren, an den richtigen Stellen zu investieren, als jemand, der halt dann ums Überleben paddelt. So, das ist ja, also ich, sowas wie eine Krise ist ja auch immer ein Katalysator. Ein Krieg ist ein Katalysator.
Ja.
Und die Leute, die viel Geld haben, sind diejenigen, die ihr Geld vermehren können. Die sind es ja nicht so, dass sie sagen, oh scheiße, ich habe mein ganzes Geld in Mohrrüben und Mohrrüben sind jetzt nicht mehr in, sondern die können ja jederzeit, da gehe ich jetzt drauf. Bam, ich fördere jetzt die.
Ja, weil die Mittel haben, spontan
so
zu reagieren.
In der Bundesliga auch. Also das ist jetzt meine laienhafte Theorie zur Wirtschaftslehre, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass die...
Kannst du mir den Vergleich mit der Bundesliga erklären?
In der Bundesliga sind auch die, die das ganze Geld haben, die im Zweifel jederzeit neu investieren können, Spieler kaufen können, egal was passiert, ja, und so sind sie flexibler. Okay. Und und wenn es jetzt einfach alles gleichmäßig weiterläuft, dann ist es einigermaßen stabil. Aber wenn es plötzlich eine krasse Veränderung gibt, dann fliegen ganz viele auf die Schnauze, aber die Großen überleben.
Ja, kommt mir aber nicht richtig
vielleicht
vor.
Vielleicht beim Streaming-Markt eher, bei Musik. Die ganz Großen konnten es sich, für die ist es okay mit dem Streaming. Die verdienen daran auch viel und die können im Zweifel auf den YouTube-Videos Werbung schauen und die anderen gehen erstmal alle baden. Keine Ahnung. Nein, richtig ist es nicht, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal, würde ich sagen, nicht, das ist was über die Gesellschaft aussagt.
Okay, aber vielleicht sollte man es mal wirklich genau darüber nachdenken, ob diese Leute, die davon so profitieren, nicht auch irgendwie zur Kasse gebeten werden können, dazu beizutragen, dass die Leute, die nicht dieses Glück haben, dass sie irgendwie besser überleben können und da vielleicht beim Wiederaufbau finanziell
Meine Frau hat mir heute erzählt, dass Elon Musk diese Frage gestellt wurde, wie er eigentlich dazu steht, dass er so viel mehr Geld hat als so viele andere und dass er auch noch in der Corona-Pandemie reicher geworden ist. Und er hat gesagt, er häuft Geld an, damit er mit dem Geld Gutes tun kann.
Wenn das dann so ist.
Ja, aber ist natürlich sehr, sehr undemokratisch, aber.
Ja.
Aber das ist sein Selbstbild.
Ja. Das haben wir, glaube ich, schon mal kurz besprochen bei der Thematik mit Rupert Murdoch, wenn. Warum denn nicht Leute mit Macht und Einfluss einfach geile Leute sind?
Ja.
Auch dann bleibt es ja undemokratisch, aber dann hat es ja immerhin einen guten Effekt. Aber man müsste einfach alle Leute dazu zwangsverpflichten, ist meine Meinung, aber wir sind ja jetzt hier nicht der sozialistische Podcast.
Sag mal, wie lange ist unsere Folge jetzt?
Unsere Folge ist jetzt noch nicht ganz 55 Minuten lang.
Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz, du hast es ein bisschen abgebügelt, aber ich möchte doch noch vorlesen eine Mail, die einer unserer Zuhörer bekommen hat.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es sich lohnt,
aber nee, lohnt sich nicht.
Gebeten deswegen, von mehreren Leuten.
Deswegen habe ich es abgebügelt.
Und du hast es abgebügelt. Und zwar hat sich Elsa gemeldet bei unserem Zuhörer, Lars. Hat geschrieben, hallo Lars, dies ist Elsa vom Hikaru Customer Service Team. Vielen Dank für den Kauf unserer Baumwollsocken. Ich hoffe, unsere Socken können Ihnen Wärme und Komfort bringen. Ach so, den Nachnamen hat er ausgeschwärzt, deswegen ist das Siezen okay. Bestellnummer hat er auch ausgeschwärzt. Nur am Anfang ist die Bestellnummer 302 slash. Das wissen wir jetzt also, aber den Rest der Bestellnummer wissen wir leider nicht.
Gott sei Dank wissen wir den
Und Anfang. Jetzt kommt das Entscheidende. Einige Tipps zu den Socken. Wir kriegen jetzt nämlich Tipps und unser Podcast ist ja Lebenshilfe auch. Um ihre Füße bequem zu machen. Das finde ich schon schön, dass man die Füße bequem macht. Als ob man irgendwie mit Werkzeug an sie rangeht und danach sind sie bequem für die Beine. Irgendjemand anderes, der die Füße streichelt, für sich selber. Um sie bequem zu machen, bestehen unsere Socken aus hochverschnittenem Stoff. Ich weiß nicht, wo der Zusammenhang... Scheiße, ich habe es weggemacht. Nein, doch nicht. Ich weiß nicht, wie der Zusammenhang zwischen hochverschnittenem Stoff und Bequemheit ist. Es wird auch nicht erklärt, aber es kann zu Flusen führen. Das ist ein Problem an dem hochverschnittenen Stoff, aber immerhin wird das große Ziel des Bequems erreicht. Bitte waschen Sie die Socken dreimal geduldig. Dann entstehen keine Flusen mehr. Das ist das absolute Highlight. Ich weiß nicht, wie man etwas geduldig waschen kann, außer man wäscht es von Hand. Soll man daneben stehen und sagen, ich habe es nicht eilig, Waschmaschine?
Schon. Ja, genau. So. Eigentlich müsste ich jetzt los, aber nimm dir mal deine Zeit.
Das ist so schön formuliert. Das ist so schön... empathisch ist es nicht. Bitte waschen Sie sie dreimal für maximalen Komfort, sondern waschen Sie sie geduldig. Dann entstehen keine Flusen. Versprochen. Aber die Füße bleiben bequem.
Die Füße bleiben bequem.
Zweitens, um die Socken haltbar zu machen und die Gesundheit Ihrer Füße zu gewährleisten, empfehlen wir, die Socken jeden Tag zu wechseln. Okay, das ist so wie auf den Kaba-Verpackungen immer draufsteht. Bitte nehmen Sie 8 Löffel, damit Sie mehr Kaba-Verpackungen verkaufen. Aber... Ja, wie wechselst du deine Socken? Wechselst du die täglich?
Auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Wer denn nicht?
Naja, es gibt so Tage, an denen sage ich, ach komm.
Ja, wenn ich also Moment, ich wechsle sie immer, wenn ich geduscht habe.
Ja, das auf jeden
Fall. Wenn ich mal einen Tag nicht dusche, dann kann es sein, dass ich Socken auch 2 Tage
trage. Das ist mal.
Aber das kommt sehr selten vor.
Und jetzt das Hochkontroverse. Wenn Sie beim Schlafen gehen Socken tragen, fördert dies die Durchblutung Ihrer Füße, sodass Sie sich warm fühlen und leichter einschlafen können. Ich finde schon mal gut, dass einmal klärt wird, dass wenn man Socken trägt, dass man sich warm fühlt. Man ist nicht warm, man fühlt sich warm, aber das ist gut und es hilft beim Einschlafen, wenn man sich warm fühlt. Kann ich nicht bestätigen.
Kann ich auch nicht bestätigen.
Du
auch nicht.
Absolut nicht. Du überhaupt nicht, weil du Angst vor schwitzigen Füßen hast und schwitzige Füße hindern beim Einschlafen.
So ist es.
Wenn es Probleme mit Ihren Socken gibt, wenn sie aufmüpfig sind oder wenn sie sich schlecht benehmen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir dienen immer für Sie. Mit freundlichen Grüßen, Elsa. Ich finde, ich habe mir Mühe gegeben mit der Vortragsweise.
Ja, du hast es gut performt.
Eine außergewöhnliche Nachricht, die man für den Kauf von Socken bekommt.
Ja, finde ich sehr liebevoll, muss ich sagen. Also da ist der Kunde auf jeden Fall im Fokus.
Aber dass wir dienen immer für sie, gibt einem dann doch den Eindruck, dass da eher ein russischer Bot mit einem spricht.
Es klingt halt leider so wie ein...
Schlecht übersetzter.
Nee, gut übersetzter.
Ja, okay.
Für automatisch übersetzt ist das richtig gut.
Okay, aber es ist schon automatisch übersetzt.
Automatisch übersetzt, genau. Aber halt gut, aber nicht lebensnah. Also nicht so, wie ein richtiger Mensch schreiben würde. Ja.
Aber auch noch, also dass sie sagen, dass sie Pflegehinweise geben. Okay. Aber dass sie einem den Lebenstipp geben, man soll nachts Socken tragen. Ja,
das ist ganz süß.
Das ist sehr außergewöhnlich und ich finde, das hat hier den Platz verdient. Die Leute, die das jetzt hören, freuen sich darüber. Ich würde niemals nachts Socken tragen.
Ich auch nicht. Das ist ein absoluter Horror. Es kommt manchmal vor, dass wenn es sehr kalt ist, dass ich die Socken zunächst anlasse.
Ja.
Aber nach 10 Minuten maximal sind die Socken weg.
Hast du manchmal Wärmflaschen unter der Decke?
Niemals. Das ist eine Horrorvorstellung für mich. Kann ich mir wirklich, ist ganz, ganz,
ja,
kann ich mir
nicht vorstellen. Jede Nacht, auch im Juni manchmal noch.
Ja, okay. Habt ihr eine große Decke für alle?
Auf gar keinen Fall.
Gott sei Dank.
Das würde ich nicht aushalten. Das war auch früher immer schon ein Problem von Anfang an.
Das glaube ich.
Dass diese riesige Hitzeentwicklung auch ohne Wärmflasche mich einfach aus dieser Decke rausgetrieben hat. Mindestens die Füße.
Ja. Mindestens die Füße. Oder wenn es sehr, sehr heiß ist, dann kann es halt auch sein, dass das eine nackte Bein komplett draußen ist und über die Decke geht.
Ja.
Um sie dann zwischen den Knien die ganze Decke zu haben.
Ja.
Apropos, das ist ganz witzig, weil das sehr gut passt. Gute automatische Übersetzung. Ich habe vor einiger Zeit schon ein Foto gescreenshottet von einem, ich sag mal, Bekannten von mir, der kommt aus dem Iran und der hat seiner Frau zu einem Jubiläum ein Instagram-Posting verfasst und zwar auf Persisch.
Ja.
Und das habe ich mir übersetzen lassen und ich finde, dass die Übersetzung, also die automatische Übersetzung vom Persische ins Deutsche von Instagram ist so schön und zwar ernsthaft schön. Das steht: Alles Gute zum Geburtstag an uns. Ich kann nicht wirklich ausdrücken, wie ich mich richtig fühle. Aber ich kann dir nur sagen, dass du immer in den tiefsten und hohen Lebenszeiten bei mir bist und mir Energie und Hoffnung von ganzem Herzen gibst, freundliches Herz, das stärker und entschlossener ist zu sein.
Oder was?
Nein, die Emojis haben sie nicht übersetzt.
Okay.
Freundliches Herz, was ist denn das für eine wirklich
da merkt man, wie
wunderschöne Bezeichnung für einen lieben Menschen.
Ja.
Ist das nicht toll?
Ja, ich mag das irgendwie. Für mich ist das wirkt das ja immer alles ein bisschen schwülstig.
Ja.
Aber ich sehe schon auch, was daran ist.
Also ich finde das ganz toll.
Ich mag
toll.
Das ja nicht, wenn, das ist auch, ich glaube, im asiatischen Raum ist das weit verbreitet, dieses sich selber so krass in den Staub werfen und so
sich,
ganz,
so, sich so klein machen.
Sich so ganz klein machen und dem anderen die hochwohlgeborensten, ehrwürdigsten Grüße. Ich mag das halt nicht, wenn das zwischen dem echten Gefühl und der Sprache so krass auseinanderklafft.
Ja.
Wenn man mit der Sprache versucht, es doller zu machen, als es ist. Und jeder Scheiß wird sozusagen mit einem großen Budenzauber. Wenn es echt ist und wenn es poetisch ist und wenn es lyrisch ist, dann ist es natürlich toll. Und wahrscheinlich ist das Persische da viel besser geeignet für als das Deutsche. Aber mir geht da immer so ein bisschen dieses Gefühl von, da mag jemand jemanden und holt gleich den ganz großen
Zauber raus. Aber das kann doch auch einfach mal das Gefühl sein.
Wenn es das Gefühl ist, super. Nur dann, wenn es auseinanderklafft, wenn man halt völlig durchdreht über eine Nichtigkeit, dann wird es für mich immer ein bisschen.
Ja, du bist kein Kitsch-Freund.
Ich
weiß.
Ist das die Definition von Kitsch, wenn Gefühl und Form auseinanderklaffen zu doll?
Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn also nicht in beliebige Richtungen, sondern die Form muss halt schon krass überzogen, übertrieben doll sein. Ja.
Mhm. Okay.
Okay, ich habe das Gefühl, du möchtest so langsam zum Ende kommen. Wir wollen ja eine kurze Folge machen, gegebenenfalls. So hieß es vor Beginn dieser Folge. Aber das macht ja nichts. Ihr habt ja letzte Woche eine Sonderfolge bekommen mit unserem Top-Gast. Wenn du hier angekommen bist, lieber Bennys Papa, liebe Grüße. Schön, dass du letzte Woche da warst, vor anderthalb Jahren. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis er hier angekommen ist. Oh, ich wollte noch so gerne mit dir über feministische Themen sprechen. Ich wollte mit dir über Luke Mockridge reden, ich wollte mit dir über Catcalling reden.
Moment, was war Luke Mockridge?
Luke Mockridge. Ich wollte über den Hashtag, Konsequenzen für Luke, Hashtag Konsequenzen für Luke reden. Das hat mich beschäftigt die letzten zwei Tage. Aber vielleicht ist das jetzt nicht der beste.
Da muss ich mich erst einlesen.
Nee, das musst du nicht. Das ist sehr, sehr, sehr schnell erzählt. Kurz zusammengefasst, Sexisten sind scheiße und sexualisierte Gewalt sollte niemals wieder so sehr unter den Teppich gekehrt werden, wie immer schon, sondern das sollte offen ausgesprochen werden können.
Wer und ist denn das noch? Den kenne ich, Luke Mockridge.
Luke Mockridge ist einer der erfolgreichsten Komiker Deutschlands seit vielen Jahren schon.
Woher kenne ich den?
Das weiß ich nicht. Der hat sehr viele Fernsehshows.
Okay, keine Ahnung. Und ist der hier der Übeltäter oder der Good Guy?
Der Übeltäter, der vermeintliche Übeltäter, muss man an der Stelle sagen.
Okay.
Aber ja, das würde jetzt zu weit führen. Ich wollte mit dir über Hans-Georg Maaßen reden, auch eigentlich letzte Folge schon.
Ja, über die gesamte Implosion der CDU, die an allen Enden brennt, muss man ja wirklich sagen. Und das ist fast schon ein Kunstwerk von außen betrachtet, was da eigentlich los ist.
Ja, aber ich habe auch echt ein bisschen Schiss vor den Folgen. Weil das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass...
Wir brauchen eine stabile CDU.
Ja, brauchen wir wirklich, weil wenn die Leute... Und vor allem die CDU macht ja Wahlkampf damit, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz loswerden hier zum Schluss. Nochmal kurz Politik, der sonst am Anfang ist. Jetzt haben wir am Anfang über Anna und Elsa geredet, jetzt müssen wir am Ende über die CDU und die Grünen reden. Denn die CDU macht Wahlkampf damit, sich von den Grünen zumindest verbal abzugrenzen.
Ja.
Was Sinn ergibt aus Sicht der CDU, weil sie ja immer noch eine konservative Gegenpartei sein wollen.
Und aber weil die Grünen ja größter Konkurrent sind.
Genau, aber es funktioniert nicht, weil ja auch das gleichzeitig...
Das ist so wie Watzke versus Hoeneß oder so.
Gleichzeitig wird ja auch immer noch so von manchen Bestrebungen gekuschelt in Richtung Grün, was ja auch nachvollziehbar ist, weil das der logische Koalitionspartner wäre, wenn die Verhältnisse stimmen. Aber ich fürchte, dass das sehr viele Leute zur AfD treiben wird. Dieses... offensichtliche
Deswegen
Abgrenzen.
Haben Sie Hans-Georg Maaßen für den Bundestag aufgestellt.
Haben Sie ja noch nicht.
Ja, okay.
Haben Sie ja noch nicht. Ja. Sie haben es ja verschoben zunächst. Ja, ja. Er will nur gern. Aber Merz möchte ja auch Wirtschaftsminister werden. Ja. Aber jetzt schon.
Ja, ja.
Er will das ja jetzt schon. Er will, dass der Altmaier rausgeschmissen
wird. Das ist
das für
ein Verein, ey.
Ja, das ist wirklich
auch gesagt, unfassbar. Dass Merkel hat einfach in den letzten 5 Jahren gemerkt, in was für einem Scheißladen sie ist und ist einfach nur noch entsetzt.
Aber hat auch nichts dagegen getan, muss man ihr vorwerfen an
aber
dieser
vielleicht
Stelle.
Vielleicht auch doch, weiß man nicht.
Ja, da können wir jetzt nicht erschöpfend ins Detail
nicht,
gehen.
Das macht uns doch wirklich froh, vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir uns auch Sorgen um die alte CDU. Aber...
Ja, es gibt halt einfach keine Volkspartei mehr.
Tja.
Damit muss man sich, glaube ich, wirklich jetzt mal anfreunden.
Die Grünen können diese Lücke einfach nicht füllen. Ich möchte schließen... mit einem Spruch, den ich heute am schönsten und größten europäischen Parkfriedhof, dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, gesehen habe. Was steht dort in seltsam orange-grell leuchtenden Lettern aufgestellt, direkt hinter dem großen Eingangsportal, wie so eine Kunstinstallation, steht in großen orangen Buchstaben: Eingänge sind Übergänge.
Das steht am Eingang sozusagen.
Vom Friedhof.
Das ist irgendwie gruselig.
Ja, das ist super gruselig.
Als würde man die Welt der Toten betreten,
ja,
wenn man da
und
aufs Gelände
steigt. Als ob man, wenn man reinkommt, nicht mehr zurück kann.
Ja.
Also ich verstehe das thematisch. Es soll vielleicht auch Hoffnung machen nach dem Motto, es ist nicht wirklich vorbei, jedes Ende ist ein Anfang. Aber wenn ich am literally Eingangsportal des Ohlsdorfer Friedhofs sehe, Achtung, das hier ist auch ein Übergang. I don't know, was ich damit...
Kommt halt
soll.
Auf die Perspektive an, ne? Also für den Toten oder die Tote ist das natürlich so.
Ja, aber für den Besucher, und das ist der Einzige, der dieses schön lesen kann, der Tote hat schon verrottete Augen oder verbrannte.
Ja, okay. Das erinnert mich sehr, ich bin mal vor vielen Jahren nachts im Dunkeln, warum das so war, ist egal, ich musste aus Bramfeld zu Fuß nachts nach Hause laufen.
Ja.
Und ich dachte, ich habe mich navigieren lassen mit dem Handy und der kürzeste Weg war halt über den Friedhof.
Ja.
Der Friedhof hatte aber natürlich zu.
Ja.
Ich bin nicht auf
das
den Friedhof eingebrochen.
Nicht.
Nee, wusste es halt Navi nicht. Und ich bin dann direkt am Friedhof, an der Mauer, beziehungsweise Zaun ist das überwiegend, vorbeigelaufen. Und es war stockduster. Ich hatte wirklich die ganze Zeit mein Handy-Taschenlampenlicht sozusagen an, weil ich sonst nicht gesehen hätte, wo ich hingehe.
Aber wieso ist dann nämlich auch Wege und Straßen um den Friedhof herum?
Ja, ich wollte maximal dicht an der kürzesten Strecke vorbeilaufen. Weil ich war angetrunken, es war nachts, ich kam vom Kiez im Taxi nach Bramfeld gefahren, musste dann da von da aus zurück. Und das hat keine Ahnung, eine Stunde oder dreiviertel Stunde gedauert. Und das war schon ziemlich gruselig. Und wenn ich mir da bewusst gemacht hätte, dass ich quasi nur wenige Zentimeter neben dem Übergang zum Totenreich laufe, hätte ich das wahrscheinlich noch gruseliger gefunden.
Auch Eingänge sind Übergänge. Das ist eher sowas, was ich irgendwie im griechischen Totenreich erwarten würde irgendwie oder so. Aber und dann noch diese komischen orangenen Letter, die da standen.
Das ist wie aber so ist das denn tatsächlich eine Kunstinstallation? Oder?
Ich weiß nicht, es sind einfach nur große Buchstaben, die in Stäben in der Erde stecken, ist hinter
das,
dem Eingang.
Ist das ein Zitat aus der Bibel?
Eingänge sind Übergänge.
Eingänge sind Übergänge. Okay, sehr lyrisch. Benni, vielen Dank für diese Folge. Ich hatte Spaß.
Ja,
ich
auch.
War gut. Ja, dann, das ist doch erstmal die absolute Hauptsache. Selbst wenn alle, die es hören, keinen Spaß hatten, das kann uns keiner mehr nehmen.
Den die, Spaß nimmt
diese uns Stunde und, keine Ahnung, 15 Minuten jetzt, 9 Minuten, das bleibt.
Es kam mir aber gar nicht vor wie ein kürzerer Podcast, muss ich sagen.
Nee, ich habe auch so das Gefühl, die Zeit ist nicht so schnell vergangen. Das wiederum spricht nicht dafür, dass es eine gute Zeit war, die wir hatten oder die Leute, die das hören, haben werden. Aber ich denke schon. Leute, bleibt aufrecht. Die Zeiten sind kacke, die Zeiten werden besser. Kneift noch mal die Arschbacken zusammen. Ihr kriegt das hin. Wir sind für euch da in euren Ohren. Und da wir sehr lyrisch sind, möchte ich gerne noch ganz kurz folgendes Zitat vorlesen. Graue Wände, die Gebäude hier sind kalt. Lyrisch, wie ich bin, nenne ich das häusliche Gewalt. Von Alligator. Liebe Grüße an dieser Stelle. Benni, möchtest du noch was sagen?
Nee, das weiß ich nicht. Du hast...
Weiter geht's
mit
krass große Poesie. Ist das noch eine Songzeile oder schon ein Tweet?
Ich höre gerade einen Podcast, bei dem am Anfang der Folge sind von drei Leuten immer ein Typ, es gibt immer ein Thema der Folge und am Anfang stellt er immer eine Frage, die scheinbar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und alle wissen schon, was kommt. Und dann beantworten sie so mit, was kommt jetzt? Und dann macht er immer so einen ganz schrecklichen Übergang in die Folge. Der aber auch voll geil ist, weil es so ein Markenzeichen ist, dass er irgendwie das benutzt, um da reinzukommen. Und da muss ich immer ein bisschen an dich denken, aber im positiven Sinne.
Okay.
Weil es so ein, es fiel mir gerade eigentlich nur ein, als du mit diesem Zitat von Alligator diesen Podcast beenden wolltest. Aber jetzt lasse ich Raum für deine Catchphrase.
Gehabt euch wohl.